Unangelabert und süß als verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste mit Jona und Pia. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rangelabert und süß als verhaspelt. Ich bin hier heute mit Sarah.
Hallo.
Und Sarah, kannst du dich einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Genau, ich bin Sarah, 21 und arbeite hier in der Nikolauspflege im Förderbereich für Menschen mit Seh- und Mehrfachbehinderung.
Und wie bist du darauf gekommen, hier ein FSJ zu machen?
Tatsächlich durch eine Kollegin hier. Die kenne ich nämlich schon seit ein paar Jährchen. Und als sie erfahren hat, dass ich vorhabe, ein FSJ zu machen, hat sie mir von der Nico erzählt. Und es hat sich interessant angehört, woraufhin ich dann auch mal angefragt habe. Und nach dem Hospitationstag habe ich mich dann auch offiziell beworben für eine FSJ-Stelle hier.
Okay. Und wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus?
Variiert. Also nicht jeder Tag ist gleich, aber wenn es jetzt auf Arbeitszeiten bezogen ist, dann immer von 8 bis 16.15 Uhr, außer freitags, da hören wir immer ein bisschen früher auf, schon gegen 15.30 Uhr. Und in meinem Fall habe ich alle 2 Wochen auch mal einen etwas längeren Tag. Da arbeite ich dann von 8:45 bis 18 Uhr. Und nach der Fördergruppenzeit unternehmen wir dann nochmal mit vereinzelten Klienten mal ein bisschen was. Da machen wir Ausflüge zum Beispiel oder wir haben ja auch Werkstattgänger hier im Haus, mit denen gehen wir dann noch einkaufen, sofern da Bedarf ist. Genau, wir haben prinzipiell eine Struktur. 8.45 Uhr beginnt der Fördergruppenbereich, da kommen dann die Klienten an. Dann fangen wir auch langsam an mit Aufgaben zur Förderung. Das können verschiedene sein. Manche Klienten haben auch ihr eigenes Ding, was sie dann umsetzen. Ein Klient, der gern mit Schrauben arbeitet. Also hat seine Schrauben und dreht dann wirklich den ganzen Tag Muttern drauf und wieder ab und möchte auch nichts anderes machen. Ne? Also der Klient ist in dem Moment happy. Genau, das wäre zum Beispiel eine der eigenen Aufgaben, die dann der Klient übernimmt. Fragen auch die Klienten, also es geht ja bei der Fördergruppe auch darum, halt die Selbstständigkeit unter anderem der Klienten zu fördern, primär aber natürlich auch die Fähigkeiten, die der Klient noch hat, beizubehalten. Und da fragen wir dann auch, also wir binden sie, wann immer es geht, mit ein und fragen, gibt es denn etwas, was du machen möchtest? Dann, wir können auch, sofern der Klient nicht sofort eine Idee hat, ein paar Beispiele bringen. Das ist dann so die Aufgabe bis circa 11 Uhr. Dann beginnt die Pflege. Wie gesagt, das kann auch von Gruppe zu Gruppe variieren, weil es ja je nach Gruppe auch einen höheren Pflegebedarf gibt. Genau, und dann je nach Gruppe, also wir bekommen Essen von externen, das wird dann auch auf den Gruppen dann jeweils verteilt. Also Mittagessen gibt es unter der Woche immer im Förderbereich. Und da kommt es zwischen 11:30 und 12:30. Und dann, ja, je nachdem wie auch da die Besetzung aussieht, also kommt es auch mal vor, dass ich dann unten aushelfe. Ich bin eigentlich eher oben in der fitteren Gruppe. Ganz blöd gesagt, ja, das ist nun mal die fittere Gruppe. Aber unten kann auch mal sein, dass sie ein bisschen Hilfe brauchen. Das Gute ist, dass in der fitten Gruppe keiner Essen angereicht bekommen muss. Die können alle selbstständig essen. Nur unten gibt es halt ein paar Klienten, die da ein bisschen Unterstützung brauchen und denen helfen wir dann beim Essen anreichen. Zum Beispiel, das ist halt auch so eine, ja, könnte man schon fast zu den sonstigen Aufgaben zählen, aber es ist eigentlich auch eine Aufgabe, die hier täglich ist. Genau, dann gehen die Klienten sich nochmal hinlegen, machen, das ist dann deren Art von Mittagspause, ne? Wir zählen die Fördergruppenzeit ja auch irgendwie als Arbeitszeit. Es ist Arbeitszeit, dementsprechend dürfen sie auch Pause machen. Das ist dann von circa 13 Uhr bis 13:45 Uhr. In der Zeit ist dann auch für uns Mitarbeiter Mittagspause. Genau, und dann gegen 14 Uhr, wenn wir sie alle wieder hingesetzt haben, das dauert ja logischerweise ein bisschen. Deswegen auch diese 15 Minuten, ne? Die 15 Minuten nutzen wir dann, um die Klienten wieder hinzusetzen, wieder einen Platz, dass sie wach werden und alles. Und dann geht's weiter. Dann werden wieder Aufgaben gemacht oder wie gesagt, wir haben ja dieses Programm, da stehen Maßnahmen drin. Für unsere Gruppe steht montags zum Beispiel drin, dass wir ein bisschen Wellness machen. Heißt, dann werden die Nägel der Klienten zum Beispiel gemacht, vielleicht nochmal die Haare ein bisschen schöner nochmal gebunden. Ich meine, kommt vor, dass auch wenn sie ja gelegen haben, dass der Zopf sich ja damit löst, macht man halt wieder neu. Trifft nicht auf alle Klienten zu, manche wollen es ja auch einfach nicht, was ja auch verständlich ist. Die machen dann wieder eigene Aufgaben zum Beispiel. Dann mittwochs macht ein Kollege hier noch Musik. Dann singen die, also dann treffen wir uns alle in einer Gruppe Also die Klienten, die das wollen, treffen sich dann in der Gruppe und dann singen sie zusammen. Und das ist dann auch immer schön, die suchen sich dann auch immer Songs selbst raus. Ja, das findet dann mittwochs den ganzen Nachmittag statt, bis zur Transferzeit, wenn sie wieder auf die Gruppen kommen. Und freitags, das haben wir jetzt vor kurzem wieder eingeführt, schauen wir inzwischen eine Serie oder einen Film. Einfach so als Wochenabschluss. Ja, aber ansonsten vom Aufbau her alles gleich. Wir müssen halt auch immer wieder bedenken, die Klienten, die bekommen ja auch mal Besuch von extern, also von Ergotherapeuten, Physio, Hundetherapie oder Musiktherapie kommt ja auch mal ins Haus. Das müssen wir auch irgendwie dann, wenn wir mal sagen, okay, wir wollen was mit euch machen und etwas größeres Projekt, wo wir alle einbinden wollen, dass wir im Hinterkopf haben, okay, die und die Person wird dann und dann abgeholt und ist dann für eine halbe Stunde, sag ich jetzt einfach mal, dann, dass wir das schon irgendwie auf dem Schirm haben. Genau, also ja, backen oder kochen machen wir auch gerne mal, ja. Das müssen wir dann halt auch vorher dann abfahren, wenn wir sagen, wir wollen mittags nicht das, was dann geliefert wird. Das müssen wir dann die Woche vorher schon bestellen. Dann klären wir das mit den Klienten. Wir klären dann auch, was sie essen wollen und überlegen, okay, was brauchen wir dafür und alles. Und planen das schon mal, geben das dann auch der Hauswirtschaft so weiter. Dass sie wissen, okay, die Gruppe braucht dann mittags nichts, die kochen selbst. Ja, das ist halt auch so etwas, was man dann mal plant.
Okay. Was hast du noch für sonstige Aufgaben?
Sonstige Aufgaben, Vorbereitung vom Förderbereich. Die Förderzeit findet erst gegen 8.45 Uhr statt. Ja, in der Zeit davor lese ich auch die Mails oder Übergaben, dass ich weiß, was ist jetzt in der Zeit, wo ich jetzt nicht hier war, also am Vortag noch passiert oder gab es am Wochenende irgendwas. Bereite vor, Spülmaschine ausräumen zum Beispiel, gehört auch dazu, Getränke vorbereiten für die Klienten, eventuell auch schon mal vielleicht ein paar Aufgaben bereitstellen, je nachdem, wie es die Zeit halt auch zulässt, sofern die Besetzung vielleicht auch mal nicht, ja, wie formuliere ich das, sollte die Besetzung mal im Haus nicht so gut sein, kommt es auch mal vor, dass man auf den Wohngruppen aushilft, beim Frühstück vorbereiten, oder wir haben ja auch Epileptiker im Haus, da machen wir dann noch Aufsicht, weil wir irgendwie auch gewährleisten wollen, dass es denen gut geht. Und wenn was ist, dass man sofort eine Fachkraft gleich rufen kann. Dafür haben wir auch extra hier so einen Schwesternruf, nenne ich es jetzt einfach mal, wie man es auch aus dem Krankenhaus kennt, dass wenn es ein Problem gibt, dass man auch Kollegen rufen kann.
Okay, das ist gut. Ja. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die Einrichtung hier aussieht? Weil es muss ja irgendwie behindertengerecht gestaltet sein.
Ja, ursprünglich war dieses Haus nicht für Behinderte ausgerichtet. Das war ursprünglich mal eine Bank. Und das merkt man auch an manchen Stellen ein bisschen. Aber an sich, wir haben zwei größere Bereiche, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Wohnen und den Förderbereich. Es gibt hier offiziell 5 Wohngruppen. Also jeder Klient hat dort auch sein eigenes Zimmer. Es gibt auch ein Wohnzimmer, nenne ich es jetzt einfach mal, wo die Klienten sich dann morgens und nachmittags dann zusammenfinden zum Frühstücken oder Abendessen. Genau, und den Förderbereich, da haben wir insgesamt 4 Gruppen. Die sind auch mehr oder weniger nach den Stärken der Klienten ausgerichtet. Wir haben eine Gruppe mit Klienten, wo die Pflege dann mehr im Vordergrund steht, wo mehr Pflegebedarf ist, und wir haben auch eine Gruppe, da können wir auch mehr basteln, sage ich jetzt einfach mal. Also klar kann man in jeder Gruppe auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wir haben da zum Beispiel auch so eine kleine Werkbank, wo wir theoretisch auch mit Holz arbeiten könnten.
Okay.
Genau, da haben wir zum Beispiel letztes Jahr für den Weihnachtsmarkt Krippen zusammen mit den Klienten gebastelt.
Ah ja, macht ihr dieses Jahr auch was für den Weihnachtsmarkt?
Leider haben wir dieses Jahr keinen Platz bekommen.
Ah, schade.
Aber vielleicht nächstes Jahr wieder.
Ja. Und in welchen Altersklassen bewegen sich die Bewohner so? Sind die eher jünger, so Kinder, Jugendliche oder eher ältere Leute, Senioren?
Das Alter variiert. Also ich denke mal, das jüngste Alter, mit dem man hier aufgenommen werden kann, ist 18. Dann aufwärts ist alles möglich. Aber aktuell, ich glaube, der jüngste Klient ist 22.
Okay. Weißt du auch, wie alt der Älteste ist zufällig?
Jetzt gerade so aus dem Stegreif nicht, aber ich glaube, geht schon gut auf die 80 zu. Okay. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal nachlesen.
Ja, alles gut. Und wie kommst du so mit den Klienten klar oder auch mit deinen Kollegen im Team?
Mit denen komme ich super klar. Also die Kollegen, alle sehr sympathische, humorvolle Leute. Man kann sich auch super mit denen unterhalten. Wenn man ein Problem hat, kann man auch jederzeit Fragen stellen. Also das ist wirklich ein super Team hier. Genau, und mit den Klienten verstehe ich mich auch super. Auch alles sehr tolle Persönlichkeiten, ne? Auch jeder auf seine eigene Art und Weise sehr besonders. Aber klar, auch da, ich habe nicht mit jedem Klienten gleich viel zu tun. Dementsprechend, wenn ich mal in einer anderen Gruppe aushelfe, ist dann natürlich auch schwierig. Okay, wie tickt dieser Klient? Wie könnte ich den halt dadurch, dass ich primär im Förderbereich bin, auch vielleicht fördern? Das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ganz gut.
Ja. Gibt es auch Aufgaben, die dich herausfordern? Und wie gehst du dann damit um?
Ja, das Umsetzen von Projekten oder auch so Förderaufgaben, weil man muss hier halt auch bedenken, die Behinderungen weichen hier von Klient zu Klient immer wieder sehr stark ab. Da muss man immer schauen, wie setze ich etwas mit Klient XY um. Na, der eine könnte jetzt vielleicht zum Beispiel mehr selbst machen, der andere bräuchte mehr Unterstützung und ja.
Okay.
So, das sind so die größte Herausforderung, ja klar, der Umgang auch mal. Wie es halt nun mal so ist, ne? Es gibt halt auch Klienten, die schnell mal einen Stimmungswechsel haben können. Da muss man halt auch sehr stark auf die Formulierung achten. Ne? Gewisse Wörter, die dann halt auch ein Trigger, sag ich es jetzt einfach mal, sein können, im besten Fall vermeiden und alles. Okay. Das ist ja schon ein bisschen was man beachten muss.
Ja. Kriegst du da dann auch manchmal Hilfe vom Team, wenn dich vielleicht was noch überfordert oder so?
Ja, also wie gesagt, da kann man auch auf Kollegen zugehen.
Okay.
Man ist ja auch nie alleine in der Gruppe.
Ja,
man hat immer einen Ansprechpartner.
Hast du auch Aufgaben, die dir besonders Spaß machen?
Die Gestaltungsaufgaben, so kreativere Projekte. Das sind so die schönsten.
Kannst du irgendwelche nennen, die du jetzt in letzter Zeit gemacht hast?
Letzte Zeit, was haben wir so in letzter Zeit gemacht? Also wie gesagt, das Krippenprojekt, klar, war anstrengend, das hat sich schon ein bisschen gezogen. Klar, Arbeit mit Holz, ne, das ist nicht einfach mal so in ein paar Stunden getan. Zu Ostern haben wir ein kleines Projekt gestartet. Wir haben uns so ein kleines Osternkörbchen gemacht und da habe ich auch mit einem Klienten angefangen zu nähen. Oder die Klienten haben dann auch Eier selbstständig dann angemalt, die wir dann mit ins Nest gelegt haben und alles. Wir haben auch eine kleine Girlande gemacht, da haben auch die Klienten, die das konnten, haben dann selbstständig ausgeschnitten, das haben wir dann aufgehangen. Jetzt für Halloween haben wir ein bisschen Deko gemacht, da haben wir aus so Kiefernzapfen, hieß das so? Ja genau, Kiefernzapfen haben wir Fledermäuse gemacht, auch dann mit Wackelaugen schön drauf und haben die dann im Raum verteilt.
Okay.
Also wirklich verschieden und dann halt auch meist an die Jahreszeit angepasst.
Okay. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die man bei der Arbeit mit Behinderten oder ihr arbeitet ja auch viel mit blinden Menschen, wo man da besonders drauf achten muss?
Das Ankündigen. Ja, für uns, ja, nenne ich es jetzt einfach mal ganz gut Sehende, natürlich ein bisschen schwer dann in dem Moment ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber klar, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man sieht nichts und auf einmal kommt dann jemand und macht irgendwas, das ist natürlich, erschreckt einen Klienten auch.
Klar.
Kommt natürlich auch mal vor. Klar, sollte jetzt nicht die Regel sein, aber passiert auch mal, dass man es vergisst. Aber man versucht auch immer wieder daran zu denken, dass man Dinge, die man macht, anzukündigen. Wie zum Beispiel so, wir gehen jetzt mal da und dahin, nicht erschrecken, wenn ich jetzt den Stuhl nach hinten ziehe zum Beispiel. Damit aufstehen kannst und alles bei Klienten, die das jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt selbstständig machen können, dass man halt immer ankündigt, was macht man jetzt gerade, damit man sie nicht erschreckt.
Okay.
Wie gesagt, passiert mal, dass man es vergisst.
Gut.
Und auch, ich nenne es jetzt auch einfach mal Fehler, den ich anfangs gemacht habe, auf den ich aber auch sofort hingewiesen wurde und seitdem auch eher darauf achte, ist beim Begleiten nicht hinter der blinden Person stehen zum Anleiten.
Warum?
Und das könnte man auch einfach mal selbst Experiment machen, wenn man sich die Augen zubindet und hinter einem steht jemand und du läufst vorne. Das ist für die blinde Person auch ja, irgendwie so eine Unsicherheit, so, okay, du läufst vor, was ist denn eigentlich vor dir? Die Person steht hinter dir und da denkt man vielleicht auch als die begleitende Person nicht immer dran, so, okay, da und da ist jetzt das, sondern du versuchst ja so zu leiten, aber vergisst ja in dem Moment auch irgendwie dieses, okay, die Person vor dir sieht ja eigentlich gar nichts. Ja, deswegen dann immer, was ich inzwischen mache, entweder wirklich direkt, also einhaken lassen, neben der Person laufen oder vorne dran. Genau, okay. Dass man die Person dann auch mal zur Seite nehmen kann, wenn es zum Beispiel mal enger wird, aber dass man selbst vorgeht, ein bisschen mehr Sicherheit für die blinde Person gewährt.
Ja, okay. Und gibt es auch irgendwas, was dich überrascht hat an der Arbeit hier?
Es gab definitiv Situationen, die mich hier überrascht haben. Also jetzt einfach mal ganz blöd ein Beispiel. Ein Klient, von dem ich also das wirklich überhaupt nicht erwartet habe, ist auf einmal selbstständig mit dem Rollstuhl weggefahren. So, im ersten Moment stand da noch ganz woanders. Ich habe mich nur kurz umgedreht und auf einmal an der Tür. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass der Klient das kann. Und bin auch erstmal zu einem Kollegen so, hat der sich jetzt wirklich selbst bewegt? Das hat mich in dem Moment überrascht. Oder ein Klient, der definitiv vollblind ist, hat sich einmal durch einen vollen Raum perfekt navigiert. Ich weiß bis heute nicht, wie der Klient das geschafft hat. Ich weiß auch nur da, ich stand auch erstmal perplex da. Habe mich gefragt, wie hat der Klient jetzt diese kleine Lücke da gefunden?
Das ist krass.
Das war definitiv krass, ja. Genau, was man da ja auch zu Sehbehinderung oder Blinden sagen muss. Blind bedeutet ja nicht gleich komplett schwarz. Manche können ja immer noch ein bisschen was sehen und wenn es nur dieses Hell-Dunkel ist.
Mhm.
Genau, dementsprechend, ja, bei dem Klienten, der definitiv schwarz sieht, war das halt dann in dem Moment auch überraschend.
Ja.
Wie perfekt der Klient sich da durchnavigiert hat. Genau, auch was natürlich anfangs, weil man sowas ja auch nicht kennt, überraschend sein kann, sind die verschiedenen Stimmungsschwankungen der Klienten, wie schnell etwas von 0 auf 180 gehen kann. Aber sowas ist auch in den meisten Fällen recht schnell gelöst, dass man da den Klienten auch wieder beruhigt. Dabei ist halt auch wieder zu bedenken, okay, was für Krankheiten spielen da vielleicht mit ein in diesen plötzlichen Stimmungswandel. Und was auch sehr überraschend war, ist, wie geschickt manche sind.
Inwiefern geschickt?
Geschickt, ja, dass schon mal vorgekommen ist, dass wir erst im Nachhinein gemerkt haben, dass was fehlt. Wie geschickt manche sich dann wirklich was eingesteckt haben. Mein Gott, nimmt man denen ja nicht übel, wenn passiert. Man kann die Klienten ja auch drauf ansprechen, alles. Dementsprechend, ja, sollte natürlich auch in dem Fall nicht die Norm sein, dass einfach mal sowas eingesteckt wird, passiert aber halt nun mal. Aber wie geschickt die das machen, das denkt man manchmal gar nicht.
Ja, okay. Was hast du in dem Jahr dann so über dich gelernt und vielleicht auch über deine eigenen Fähigkeiten oder deine eigenen Grenzen?
Auch da wahrscheinlich ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. Ja, also vor 2 Jahren hätte ich mir wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich vielleicht mal auch in so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Pflegeberuf, arbeite oder generell auch so einen sozialen Beruf mit Menschen oder wie schnell ich mich auch hier eingefunden habe. Das braucht ja auch vor allem ein bisschen Zeit, da erstmal über diese Grenze da zu gehen, zu diesem, okay, ich pflege jetzt eine Person. Das habe ich ganz am Anfang vom FSJ gemacht, aber Pflege ist nicht so meins gewesen und nach Absprache mit meinem Chef konnte das auch geregelt werden, dass ich nicht mehr in der Pflege bin. Also, ja. Aber dass ich generell auch recht schnell in diesen Pflegebereich da übergegangen bin, dass das halt so eine Fähigkeit ist, von der ich nicht wusste, dass ich die habe, dass ich diese Grenze wirklich zu einem gewissen Grad überschreiten kann.
Okay.
Dann halt auch bei dieser Begleitung dabei bin, zu dieser intimeren Begleitung. Genau, das ist eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die ich mir jetzt auch irgendwie angeeignet habe, ist, ich achte auf viel mehr Kleinigkeiten als vorher. Was man hier natürlich auch machen muss zum Teil. Wenn jetzt zum Beispiel auch bei den Epileptikern, bei manchen hörst du es halt, wenn sie einen Anfall haben, wenn du mal nicht hinsiehst, dass man es hört. Halt so Kleinigkeiten, auf die man achtet. Genau, auch, dass ich etwas selbstständiger geworden bin im Vergleich zu Beginn des FSJ, dass ich auch versuche, durch so Nebenaufgaben meine Kollegen ein bisschen zu entlasten. Und zwar zum Beispiel durchs Schreiben von Notizen. dass ich mir über den Tag hinweg dann immer wieder so Notizen mache über Dinge, die vielleicht waren, die relevant sein können, dann später für die Wohngruppe. Dafür haben wir auch dann, das nennen wir hier Blitz, da treffen sich dann eine Person aus den Wohngruppen. Also wir teilen die Wohngruppen auf, 1 bis 3 und 4 bis 5. Dass dann von der 4-5 jemand kommt, aus der 1-3 und halt von der Fördergruppe dann nochmal eine Person. Und wir sagen dann, was jetzt den Tag über so der Stand war von den Klienten, ob es irgendwas gab, vielleicht auch von der Stimmung her, wenn es dem Klienten mal nicht so gut geht, dass es, man das weitergibt oder andere nennenswerte Dinge, dass wir einfach mal so darauf hinweisen. Wir machen das auch morgens, dass die Wohngruppe uns in der Fördergruppe Bescheid gibt, was war jetzt so vielleicht am Vortag abends noch oder war morgens schon irgendwas, was weitergegeben werden muss. Genau, wie gesagt, dafür mache ich mir dann halt die Notizen, die kann man dann auch einfach dann mit in beziehen. Das wäre dann schon mal eine Sache, die man dann später nicht mehr erledigen muss. Oder auch das Dokumentieren. Wir haben ein spezielles Programm, wo wir halt auch nochmal die Sachen, die wir den Tag über machen, dokumentieren. Wo auch Maßnahmen heißen, die da drin stehen. Also da stehen nochmal Maßnahmen drin, die wir mit gewissen Klienten dann nochmal umsetzen. Wie zum Beispiel Klient XY soll um die und die Uhrzeit ein bisschen was für die Motorik machen, ein paar Motorikübungen. Dass ich da auch schon mal abhake, wurde das erledigt und wenn nicht oder abweichend, warum? Dass ich denen das schon mal ein bisschen abnehme. Das habe ich mir auch von den Kollegen ein bisschen dann abgeschaut, also immer wieder mal mitgeschaut, okay, wie funktioniert denn das beim Abhaken zum Beispiel? Oder halt auch der Umgang mit Klienten. Ich meine, ich habe sowas vorher nicht gemacht. Ich bin ohne großartige Erfahrung, vor allem hier jetzt im Umgang mit behinderten Menschen reingekommen. Ich bin direkt vom Berufskolleg hier in die Einsatzstelle gekommen. Und dementsprechend, ja, war es mehr so dieses Lernen durch, wie gehen auch vielleicht Kollegen mit um. Die haben ja diese Erfahrung, die haben ja die Ausbildung und alles gemacht, eben auch in so einem pädagogischen Bereich, dementsprechend ja anfangs eher bei so spezielleren Konfrontationen mit Klienten, die von der Laune her jetzt vielleicht, also wo die Stimmung nicht mehr die beste war, das haben dann eher die Kollegen übernommen, weil logischerweise, man kennt die Person in dem Moment ja noch nicht, man versucht die ja erst noch kennenzulernen und man weiß noch nicht, okay, wie kann ich die Person vielleicht wieder beruhigen? Ja, schaut man sich automatisch schon was bei den Kollegen ab, wie gehen sie in dem Moment um, was sagen sie vielleicht oder was könnte man dann alternativ machen. Da ist auch das Gute, dass man sich mit den Kollegen halt auch direkt bei Problemen oder Fragen an sie wenden kann, dass man vielleicht auch dann später in der Mittagspause mal nochmal nachfragt, okay, wenn jetzt das und das der Fall ist, wie gehe ich am besten mit um, was macht man dann am besten?
Aber viel Learning by Doing.
Ja, sehr viel Learning by Doing, definitiv. Was Wissen angeht, was man sich angeeignet hat, dann definitiv die Krankheiten. Die Krankheiten und Behinderungen, mit denen man hier im Haus konfrontiert wird, sind nun mal nicht so alltägliche. Klar, von manchen hat man vielleicht schon mal was gehört. Aber ob man direkt schon mal Erfahrungen damit gemacht hat, ob man direkt weiß, okay, wenn jetzt mal diese Krankheit sehr hervorkommt, nenne ich es jetzt einfach mal, wie geht man damit um? Und das ist halt auch etwas, was ich mir jetzt über die letzten 15 Monate dann halt auch angeeignet habe. Es ist immer noch nicht perfekt, also Wissen nenne ich es einfach mal, klar. Ja, also dieses genaue Wissen habe ich nun mal nicht, also eine Ausbildung oder Studium in dem Fall habe ich nicht gemacht, dementsprechend.
Dementsprechend kannst du nicht alles im Detail wissen, oder?
Genau, ja. Also auch wenn man sich jetzt die letzten Monate da dieses Wissen versucht hat anzueignen, kann das natürlich immer noch Situationen geben, die einem dann schwerfallen, bei denen man nicht unbedingt weiß, okay, wie geht man jetzt damit um? Ist nun mal so. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein schweres Thema.
Bist ja auch nur FSJ, also nur in Anführungszeichen jetzt FSJlerin. Du kannst ja auch gar nicht alles wissen.
Genau. Und man versucht trotzdem das Beste draus zu machen, zumindest aus dem Wissen, was man hat oder was man sich halt angeeignet hat.
Ja, klar.
Durch die Monate. Genau. glaube ich, noch irgendeinen Punkt. Ja, das habe ich auch schon angesprochen, dieses, was Formulierung angeht, etwas vorsichtiger zu sein. Vor allem bei Klienten, bei denen, also ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ja, es sind nun mal hier Klienten mit mehreren Behinderungen, sei es körperlich, sei es geistig, dass man da halt auch wirklich aufpassen muss, okay, kann die Person das auch so verstehen, wie ich es gerade versuche rüberzubringen, oder muss ich das vielleicht etwas anders formulieren, halt auch aufpassen, dass, wie gesagt, die Person das dann auch nicht in den falschen Hals bekommt, dass, obwohl es gut gemeint ist, dann für die Person vielleicht blöd sein kann, dass,
ja,
dass man da versucht, Konflikte in dem Moment, nenne ich es jetzt einfach mal ganz blöd, zu vermeiden. Genau. Schlichtung, wie gesagt, durch dieses 15 Monate, die ich hier schon arbeite, hat man halt auch ein bisschen was aufgegriffen, wie man dann Probleme schlichtet, wie man Klienten, die auf 180 sind, vielleicht wieder ein bisschen runterbekommt, dass normale Konversationen vielleicht auch wieder möglich sind, dass der Klient auch wieder runterkommt, weil es ist ja natürlich auch wichtig für die anderen Klienten, die mit im Raum sind, weil das ist natürlich dann ein Störfaktor, nenne ich es jetzt einfach mal von der Lautstärke her, was natürlich auch die anderen Klienten mitbekommen, was dann natürlich generell die Stimmung vielleicht ein bisschen runterzieht. Einfach, dass die Stimmung dann wieder gelockert wird, dass man, ja, da ist es natürlich wichtig, dann dieses Schlichtende bisschen sich angeeignet zu haben.
Okay. Du arbeitest ja mit einer sehr großen Spanne, also vom Alter her nach sehr großen Spanne an Menschen. War das am Anfang irgendwie komisch für dich?
Also komisch inwiefern? Also dass das so variiert vom Alter
genau
her? Nee, eigentlich nicht. Ja, es ist schwierig zu formulieren. Also klar, man weiß bei manchen nicht, okay, wie geht man dann in dem Moment um. Aber das betrifft ja alle Klienten. Das betrifft ja jetzt nicht nur die Älteren oder die im selben Alter, wie halt auch hier oder die Kollegen. Ja, man gewöhnt sich halt einfach dran. Zumal man hier auch sagen muss, es sind ja nicht alle Klienten, die hier im Haus wohnen, dann auch in der Fördergruppe. Wir haben auch Klienten, die sind so fit, dass sie noch in die Werkstatt gehen. Also da werden sie dann auch morgens abgeholt und gehen in eine spezielle Werkstatt. Und da verbringen sie auch dann den ganzen Tag und kommen dann gegen zwischen 4 und 5 kommen sie dann wieder.
Okay.
Genau. Es, ja, variiert schon, aber es macht einem jetzt nicht unbedingt was aus. Es ist natürlich eine Umstellung, aber das ist ja normal.
Ja. Welche Veränderungen würdest du denn in der Gesellschaft wünschen, damit auch Menschen mit Behinderungen oder auch Blinde oder Menschen mit Sehbehinderungen da besser integriert werden?
Also was da auf jeden Fall gebessert werden muss, ist die Barrierefreiheit. Das ist mir jetzt auch auf Ausflügen immer wieder aufgefallen. Prinzipiell, die Orte mögen zwar barrierefrei sein, aber es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, die den Ausflug dann wieder erschweren. Beispiel, was kann ich jetzt für ein Beispiel nennen? Es gibt ja schon einige Beispiele, ne? Seien es jetzt nur die Haltestellen oder generell die Bahn an sich. Ne? Viele hier sind im Rollstuhl und in der größeren Gruppe mit Rollstuhlfahrern ist natürlich dann schwierig, wenn man auf die Öffis angewiesen ist. Mhm. Auch wenn die Bahn dann voll sein sollte, gerade letzte Woche, ne? Da hatte ich auch wieder einen der längeren Tage. Da haben wir uns überlegt, gehen wir mit ein paar Klienten ins Kino. Und ja, die Bahn war halt zu dem Zeitpunkt voll. Klar, es war die Zeit, die meisten haben Feierabend und wollen nach Hause. Ist natürlich ein bisschen was los mit den Klienten, dann erstmal dahin kommen. Erstmal einen Platz in der Bahn finden ist natürlich schwierig. Man muss ja auch einiges in dem Moment ja beachten. Logisch, ne? Auch die Art des Rollstuhls. Das war nicht ehrlich ein bisschen blöd von uns getaktet, dass wir einen E-Rolli mitgenommen haben. An sich, so ein E-Rolli eine super Sache. Bin ich ehrlich, aber in dem Fall, es war ein Hindernis. Da wäre einer, wo du auch, also bei dem E-Rolli ist das Problem. Den kannst du nicht anschieben, den musst du wirklich steuern. Ja, man ist dann im Nachhinein auch so, ja okay, was wäre das und das jetzt gewesen? Ja, man macht sich halt auch im Nachhinein dann immer wieder Gedanken und überlegt halt auch leider erst im Nachhinein so, okay, was hätte man jetzt besser machen können? Weil da denkt man vielleicht im ersten Moment nicht so dran. Man denkt sich, okay, wir haben das und das schon mal geplant, ist alles barrierefrei, alles super, können wir machen. Aber so Kleinigkeiten vergisst man dann halt immer wieder, ne? Ja, oder das Kino an sich barrierefrei, es hat auch Rollstuhlplätze und alles. Also wirklich top, dass man die dann auch hat mitnehmen können. Nur die Türen waren in dem Moment ein Hindernis. Die haben sich nach innen öffnen lassen. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man ist alleine und man muss dem Klienten helfen, weil klar sind noch andere Menschen da, dann helfen rauszukommen und es sind zwei Türen. Heißt, mhm, dann steht ein Rollstuhl mitten im Weg und man bekommt die zweite Tür nicht auf. Das war natürlich dann so ein Moment, so ärgerlich, ein bisschen ärgerlich. Aber wo ich auch sagen muss, das fand ich toll, die Leute, die da waren, die haben versucht mitzuhelfen. Also dass da dieses Verständnis auch schon da war von den Leuten, ob sei es nun in der Bahn oder halt wirklich dann an diesen Türen, dass sie da wirklich mitgeholfen haben. Das wäre so der eine Punkt.
Wem würdest du dein FSJ dann empfehlen?
Allen, die mal vielleicht diese Arbeit auch mit Menschen von einer ganz anderen Seite betrachten wollen. Weil ich bin ehrlich, ich glaube, mit Kindergarten und Altersheim kann man hier die Stelle nicht vergleichen. Weil hier ist viel mehr zu beachten. Hier hast du ein viel größeres Spektrum auch an Persönlichkeiten. Also klar, Kinder auch. Und auch ältere Menschen, ja. Aber generell, klar, in einigen Punkten sind sie sich alle ähnlich. Aber hier, dass man halt wirklich so auf mehr achten muss, alles wirklich von einer anderen Perspektive betrachten muss. So, okay, die Leute, jetzt mal ganz blöd gesagt, sehen nicht mehr so gut. Wie muss ich dann die und die Aufgabe vielleicht umsetzen? Das ist halt so eine der Sachen, die man hier sehr stark beachten muss, die auch ja diese Einsatzstelle oder diesen Bereich der Arbeit wieder von anderen sozialen Bereichen unterscheiden, mir ist das Wort eben nicht eingefallen, sorry.
Passiert.
Genau, und einfach auch Leute, die einen etwas abwechslungsreicheren Alltag haben wollen hier. Weil wie gesagt, die Tage, die sind nicht immer gleich. Ich denke mal, das sind so die zwei großen Punkte.
Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Was möchtest du nach dem FSJ machen?
Ja, also geplant ist eine Ausbildung im gestalterischen Bereich. Auch wenn das FSJ hier sich wirklich Spaß gemacht hat, ich kann es mir einfach nicht auf längere Zeit vorstellen. Also über mehrere Jahre. Also zumindest aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Das kann sich auch ändern. Weiß man ja nie, ne, was die Zukunft bringt. Aber aktuell wäre mir ein gestalterischer Beruf was lieber.
Ja, das ist ja auch okay.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass es hier zwar verschwendet war oder so, du hast ja trotzdem gelernt, dass du das nicht möchtest, zumindest zur Zeit nicht möchtest.
Also verschwendet ist die Zeit auf jeden Fall. Ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich hier sammeln durfte, für die Leute, die ich kennenlernen durfte.
Aber wurde dein Berufswunsch trotzdem irgendwie durch den Freiwilligendienst vielleicht beeinflusst? Oder?
Ja, durchaus. Durch die kreativen Projekte. Also ich war davor auf dem Berufskolleg und da auch schon da im Bereich Gestaltung. Und das hat mir auch schon Spaß gemacht. Ich wusste auch, okay, irgendwas Gestaltung muss irgendwie sein, auch weil ich privat gerne etwas gestalterischer mich auslebe, sei es Zeichnen, Basteln oder Sonstiges. Und das ja, hat sich hier halt dann auch so ergeben, dass halt die Leute hier arbeiten ja auch gerne kreativ und das war dann halt praktisch, dass ich halt auch schon ein bisschen Erfahrung habe, auch was das Umsetzen von manchen Dingen vielleicht angeht, dass ich da auch Ideen einbringen konnte, so, was könnte man machen, wie könnte man das vielleicht machen. Ja, und immer wieder, wenn wir dann gebastelt haben, habe ich gemerkt, ja, eigentlich, das wäre schon die Arbeit, die ich gerne machen würde. So dieses kreative Ausleben. Aber in welche Richtung genau, ob das jetzt Richtung Print geht, also dieses Gestalten für Flyer und sowas, oder das Plastische, das weiß ich noch nicht.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften braucht man für deine Arbeit?
Ja, Fähigkeiten auf jeden Fall werfen aus Stahl, ne? Aber ich denke mal, das braucht man eh bei jeder Arbeit. Aber besonders hier, wo halt auch gerne mal Fragen öfter gestellt werden können, wäre das natürlich von Vorteil. Sehr viel Geduld. Man muss ja auch erstmal die Leute kennenlernen, verstehen, okay, wie geht man mit denen um? Was wollen die vielleicht auch im Sinne der Förderung machen? Ne? Da ist ja auch jeder noch, zumindest in unserer Gruppe dann, als Beispiel, logischerweise, kann ja noch selbst entscheiden, möchte man diese Aufgabe machen oder nicht. Man sollte auch auf jeden Fall offen für Neues sein. Wie gesagt, ne, wir können uns da jetzt wahrscheinlich nicht so richtig dieses Verständnis, dieses Nicht-Sehen, klar könnte man durch Übungen vielleicht ein bisschen versuchen nachzuempfinden. Ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung und da sollte man auch auf jeden Fall offen sein. Und Einfühlsamkeit ist definitiv auch sehr wichtig. Genau. Einfach auch, falls mein Kind schlechte Laune haben sollte.
Mhm. Möchtest du noch abschließend irgendwas sagen?
Abschließend auf jeden Fall danke, dass ich hier auch die Möglichkeit bekommen habe.
Ja, danke, dass du dabei warst.
Danke an meine Kollegen, die mich auch so herzlich ins Team aufgenommen haben. Danke an generell, also alle Kollegen, die machen hier alle echt einen super Job. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mal wirklich fettes Danke sagen an eine Freundin, die mir das Facility überhaupt vorgeschlagen hat. Danke an dich. Und natürlich ein Riesendanke an die Klienten, die ich hier kennenlernen durfte und für die ganzen Erfahrungen, die ich die letzten 1,5 Jahre mit euch habe sammeln dürfen. Vielen Dank.
Okay, das war's dann auch schon. Sarah, danke, dass du dabei warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und Süßholz Faspelt mit Jona und Pia.